Wir haben einen unheimlichen Spagat zwischen Neubau, der erforderlich ist, Infrastruktur, das sind ja teilweise ähnliche Kräfte, die dort gebraucht werden, und Sanierung im Bestand. Wo sollen die Menschen denn herkommen? Also es ist gar nicht nur die Frage des Kapitals und der Wirtschaftlichkeit, sondern es ist eine Frage der Logistik. Da mache ich mir schon erhebliche Sorgen, wie das eigentlich in den kommenden Jahren alles so zusammengehen soll. Mal kurz ein paar hunderttausend Wohnungen pro Jahr bauen. Gleichzeitig wollen wir die gesamte analoge Infrastruktur Deutschlands erneuern. Und dann möchten wir gerne aber auch ganz Deutschland einmal durchsanieren. Ich bin ja sehr dafür. Aber ich bin immer dafür, dass wir uns mal an dem Punkt ehrlich machen und fragen, wie lösen wir den Zielkonflikt bei mangelhafter personeller Ausstattung? Wenn ich natürlich etwas katastrophal kommuniziere, dann schaffe ich natürlich Verunsicherung. Und wenn ich Verunsicherung schaffe, schaffe ich Investitionszurückhaltung. Wir brauchen in Deutschland eigentlich glasklare Vorgaben, die einmal gelten, bei denen ich immer weiß, dass ich auf Schiene die kommenden Jahre eine gewisse Planungssicherheit habe. Und dann habe ich auch das Vertrauen in die Regulatorik, in die Politik, das zu tun. Was wir aber haben, ist rein ins Beet, raus aus dem Beet. Rechts rum, links rum. Morgen wird ein Fördertopf annonciert, der übermorgen allerdings schon wieder geschlossen wird. Das ist eine Form von Politik, die kann ich vielleicht machen, wenn ich in Takatuka-Land arbeite, aber nicht, wenn ich in Deutschland die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt versuche zu steuern.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Die Professionalität, die ich in der Wirtschaft anmahne, mahne ich nun dreimal in der Politik an. Das ist ein weiteres Zitat von Dr. Hans-Volkert Volkens. Schon bis hierhin ist klar, er ist der Mann für messerscharfe oder auch hammerharte Analysen. Der Initiator von Black Lake Partner, der Elefantenrunde der Immobilienwirtschaft, fordert brutale Ehrlichkeit ein, eine harte Auseinandersetzung mit der Politik. Man müsse nicht den Burgfrieden der Politik applaudieren, sondern den Streit und die Hintergründe öffentlich machen, um eben die Herausforderungen der kommenden Jahre, wie gehört, irgendwie hinzubekommen. Wir sprechen außerdem über die partielle Überbewertung von Objekten, das Finger in die Wunde legen von Banken, die Loslösung von der immobilienwirtschaftlichen Realität, über die Kandidaten der Branche, die die didaktische Mentalität von Gebrauchtwagenhändlern haben. Wie schrieb Hans Volkens so schön bei LinkedIn, René Benko war es nicht allein. Weitere Themen, Wertschöpfungsverlagerung in das Ausland, ESG, standortpolitische Fragestellen, die aus seiner Sicht zu wenig bedacht werden. Ich hoffe, dass das Gespräch für alle so bereichernd ist wie für mich und dass es die richtigen Leute sehr genau anhören. In diesem Sinne, gut zuhören und viel Spaß. Ich freue mich heute ganz besonders über meinen Gast, dass er sich die Zeit einrichten nehmen konnte für einen erneuten Podcast. Herzlich willkommen, Dr. Hans-Volkert Volkens von Blacklit
Partner. Herzlichen Dank, dass ich schon wieder da sein darf.
Wir haben 2023 den ersten gemeinsamen Podcast aufgenommen. Damals sprachen wir über die Superkrise, die hieß noch demografischer Wandel. Das ist ja jetzt, spielt das noch eine Rolle? Naja, nicht mehr so. Also es spielt schon eine Rolle, aber in der öffentlichen Diskussion nicht mehr. Seitdem sind viele Dinge passiert und genau über die möchte ich mit Ihnen reden. Eine Bitte, wir verlieren den Optimismus nicht, weil es wären sehr ernste Themen.
Tun wir nicht.
Gut.
Wer schaffen will, wohl muss fröhlich sein, sagte Theodor Fontane.
Sehr gut. Dann fangen wir doch aber gleich mal mit einem Schwergewicht an. Sie haben bei LinkedIn geschrieben, Benko war es nicht allein. Sagen Sie mal was dazu.
Ja, das ist richtig. Es gehören ja immer mehrere dazu, dass eine Gesellschaft am Ende des Tages so auffällig schnell und dramatisch kippt. Dazu gehört natürlich das Management, das offensichtlich Dinge nicht gesehen oder man kann sogar sagen übersehen hat oder bewusst weggesehen hat. Das will ich jetzt nicht werten. Aber dazu gehören Investoren, die Geschichte glauben. Dazu gehört ein Kapitalmarkt, der die Geschichte auch irgendwo verstärkt, resonanzmäßig. Und dazu gehören Fremdfinanzierer, die das auch mitspielen. Und insofern ist es nie ein Unternehmer oder ein CEO alleine, sondern es ist dieser Raum von sich selbst beschallenden Stakeholdern, die alle irgendwann losgelöst von der immobilienwirtschaftlichen Realität, nur noch sich selber zuhören.
Das ist aber eine sehr schöne Analyse. Wir wollten optimistisch bleiben. Das bedeutet, also erstens, was kann die Branche denn daraus lernen? Ist die denn überhaupt lern- oder momentan nur leidensfähig?
Also ich glaube, sie ist beides. Also lernfähig, ganz klar. Wenn wir uns ansehen in den vergangenen Jahren, was wir an Nachhaltigkeitsthemen, an Themen rund um bessere Unternehmensführung, Digitalisierung ja auch diskutiert und auch auf den Weg gebracht haben. Bessere Bautechniken, auch die ganze Regulatorik, die wir kritisch zwar analysieren, aber doch versuchen ja zu verbessern, dann würde ich sagen, die Branche ist schon erheblich lernfähig. Ist sie leidensfähig? Ja, das muss sie aktuell sein, weil natürlich die Massivität der unterschiedlichen Herausforderungen dazu führt, dass man führt unter Leiden. Aber es gehört eben zur Wahrheit auch dazu, dass ein bisschen davon auch hausgemacht ist. Und diese hausgemachten Leiden, das ist die Lernkurve, die sollten wir nächstes Mal dann doch bitte abstellen.
Okay, und was lernen wir denn?
Also ich glaube, was wir sehr eindrucksvoll gelernt haben, dass die Korrelation zwischen Immobilienwert und Zinsumfeld doch ausgeprägter ist, als man geglaubt hat. Ich habe mit Ihrem Kollegen 2019 darüber gesprochen und ich habe damals sehr kritisch angemerkt, dass wenn das Zinsumfeld sich drehen würde, wir das in der Breite der Immobilienwertung merken würden. Das hat damals 2019 noch keiner hören wollen. Das ist aber nun so. Und ich glaube, das sind fundamentale Wirkungszusammenhänge, die wir einfach akzeptieren müssen. Und vor dem Hintergrund sind das aus meiner Sicht die Themen, aus denen wir ganz schnell lernen müssen. Es gibt ein paar neue Lernherausforderungen. Wir haben in unserer Branche über unendlich viele Jahre fest darauf bauen können, dass die deutsche Volkswirtschaft funktioniert. Und da habe ich so meine Zweifel, was die Zukunft betrifft. Weil die Herausforderungen, angefangen von der Finanzierung der Sozialsysteme, über die Erneuerung der Infrastruktur, über gleichzeitig den Abbau von Bürokratie, die Kosten von Energie, Abgaben, Steuern, einfach so viel Zielkonflikte im politischen Kontext auf den Tisch legen, dass ich zumindest hoffe, dass wir den Mut finden, diese Zielkonflikte zu lösen. Dazu gehört eine brutale Ehrlichkeit. Die sehe ich aktuell noch nicht im politischen Diskurs, aber sie ist notwendig, um dieses Land voranzubringen. Und vor diesem Hintergrund ist das aus meiner Sicht das nächste große Feld, das die Immobilienwirtschaft im Fokus haben muss. Denn die Immobilienwirtschaft ist ein auf den inländischen Kunden bezogenes Geschäft. Unsere Kunden sind diejenigen, die unsere Flächen nutzen oder kaufen. Und das ist nun mal stark inländisch geprägt. Das heißt, wenn diese Kunden wirtschaftlich eine Zukunft haben und stabil dastehen, dann hat auch die Immobilienwirtschaft eine Zukunft. Solange diese Frage aber im Raum steht und wir zunehmend Unternehmensverlagerungen ins Ausland, Wertschöpfungsverlagerungen ins Ausland haben, solange habe ich schon eine ganz deutliche Sorge.
Sie haben Bürokratie angesprochen. Jetzt drehen wir uns ja seit Monaten im Kreis, was das Thema Wohnen angeht. Es gibt bestimmte Regionen, wo Wohnungsmangel herrscht. Wir haben während der Pandemie gesehen, dass Entscheidungen ja auch sehr schnell, unbürokratisch dann doch getroffen werden können. Der Berliner Senat hat jetzt ein schneller Bauengesetz entworfen erstmal. Wenn wir Glück haben, soll es Ende 2024 dann vielleicht mal funktionieren. Da ist ja schon das Wort schnell eigentlich nicht in der richtigen Anwendung. Warum funktioniert es denn nicht? Also vom normalen Menschenverstand her sagt man doch, hey, lasst uns jetzt modulares bauen in allen Bundesländern gleich. Es gibt eine Typologisierung. Das kann doch alles nicht so schwer sein. Was sagen Sie?
Also ich glaube, zum einen hängt das damit zusammen, dass der Verwaltung grundsätzlich der Mut fehlt, sich selber irrelevant zu machen, zumindest in Teilen. Jeder, der in der Verwaltung irgendeine Aufgabe hat, sieht diese Verwaltungsaufgabe als unglaublich entscheidend und zentral an. Bürokratie baut sich deshalb bestenfalls durch massiven politischen Einfluss ein Stück weit ab, aber nicht dadurch, dass man die Verwaltung selber bittet, das zu tun. Da glaube ich einfach nicht dran. Das zweite ist, wir sehen ja an dem Beispiel Berlin, da war vor einiger Zeit die Veröffentlichung, wie lange Bebauungspläne dauern, wie dramatisch diese Zeitachsen sind für die Immobilienwirtschaft. Und wenn ich teilweise 10 Jahre brauche in manchen Bezirken, um einen Bebauungsplan zu bekommen, dann ist das eigentlich der Aufruf, nicht dort zu planen und damit auch nicht dort zu investieren. Ich glaube persönlich, dass wir bei dem Thema Abbau der Bürokratie auch einen Paradigmenwechsel in den Köpfen durchführen müssen, dass wir nämlich wieder mehr Selbstverantwortung den Menschen und den Unternehmen geben. Denn Bürokratie ist natürlich immer dann leicht, wenn ich sage, ich will die Verantwortung eigentlich alleine staatlicherseits haben und die volle Kontrolle. Das kann ich machen, es lähmt aber. Und vor diesem Hintergrund müssen wir mehr Mut haben zur Freiheit. Und natürlich darf die Freiheit nicht ausgenutzt werden. Man muss klare Linien setzen. Aber müssen wir wirklich 16 Bauordnungen haben, müssen wir tatsächlich jede kleinste Mini-Abwägung politisch beziehungsweise rechtstechnisch umgesetzt wissen? Oder müssen wir nicht zur Verbesserung der Standortbedingungen den Unternehmen mehr Freiraum geben zu wirtschaften, als ständig Formulare auszufüllen? Ich glaube, wir sind an einem Sättigungspunkt angekommen. Und dieser Sättigungspunkt wird wesentlich über die wirtschaftliche Stärke unseres Landes in den kommenden 10, 15 Jahren entscheiden.
Beim Thema Wohnen hatten Sie in einem Beitrag gefordert, eine deutlich härtere Auseinandersetzung mit der Politik von der Branche. Jetzt haben wir ja ganz viele Verbände, Institutionen, die tun ja irgendwie alle etwas. Was heißt denn härtere Auseinandersetzung? Sollte die Branche mit einer Stimme sprechen, in Streik gehen? Keine Ahnung.
Also jetzt trete ich wahrscheinlich unendlich vielen Menschen auf die Füße, aber das darf ich ja, weil ich ja ziemlich unabhängig bin. Ich glaube, was wir machen müssen, wir müssen den Streit tatsächlich öffentlich machen und auch sagen, dass es so nicht weitergeht und wir auch nicht so bereit sind, weiterzumachen. Meine Erfahrung ist, wir sagen das zwar immer, wenn die Türen zu sind und wenn dann die Gremien tagen und sobald ein Spitzenpolitiker beim Verband die Bühne betritt, egal welchen, dann wird erstmal höflich Applaus gegeben und man bedankt sich artig und am Ende des Tages ist dann doch irgendwo eine Form von Burgfrieden da. Ich glaube, das geht so nicht. Wir haben eine Politik, die Teile dieser deutschen Wirtschaft und damit auch der Immobilienwirtschaft ordentlich an die Wand gefahren hat. Und wir müssen jetzt einfach mal so ehrlich sein und sagen, so geht es einfach nicht weiter. Und natürlich kann man argumentieren, die Immobilienwirtschaft ist immobil und sie ist auf Deutschland bezogen. Das stimmt aber nur zur Hälfte. Erstens können Unternehmen durchaus im Ausland aktiv werden und Kapital ist sowieso total international. Und wenn wir nicht aufpassen, werden auch die Kapitalgeber sukzessive sich abwenden. Denn wenn wir es nicht schaffen, schnell, günstig, effizient, planungssicher zu bauen, dann gibt es überhaupt gar keinen Grund, das hier zu machen. Dann kann ich das auch in Ländern machen, rund um Deutschland herum, in denen es funktioniert. Das ist ein Transformationsprozess über eine gewisse Zeit, aber der wird irgendwann einsetzen. Und deswegen ist es im ureigensten Interesse der Branche, die Härte der Auseinandersetzung zu erhöhen, um den Standort auch immobilienwirtschaftlich zu sichern.
Na, Ihr Wort in das Ohr der Immobilienbranche.
Gehört Mut dazu natürlich.
Ja, das, ja. Wir hatten vorhin René Benko, der ist jetzt so das Symbol für das, was alles schiefgegangen ist. Wie weit muss denn Selbstreflexion jetzt an dieser Stelle tatsächlich gehen?
Also es gibt natürlich ein paar Player, die jetzt besonders in der Presse stehen. Der von Ihnen benannte ist sicherlich einer davon. Ist natürlich auch besonders schillernd, weil wir lieben ja Stars und wir lieben es zu sehen, wie sie fallen. Das ist ja der Urinstinkt eines Menschen. Ich glaube persönlich, dass wir aber nicht verallgemeinern dürfen. Ein wesentlicher Teil der Branche ist natürlich grundsolide aufgestellt. Macht Fehler. Ja, das machen wir jeden Tag alle. Ich sowieso. Alle machen Fehler. Aber es ist die Frage, ob es verzeihliche Fehler sind, ob es Fehler sind, bei denen man sagt, oh, ich gucke schnell genug hin und korrigiere mich. Oder ob ich bewusst auch sage, ich gehe jetzt eine Risikokurve, die so steil wird, dass ich irgendwann auf dem 10-Meter-Brett stehe und feststelle, eigentlich muss ich springen, aber ich traue mich eigentlich nur vom 1-Meter-Brett zu springen. Und das ist das Problem, wo wir dann irgendwann ankommen. Ich glaube persönlich, dass die wesentliche Teile der Branche unglaublich professionell, unglaublich lernfähig und lernbereit begierig auch sind. Deswegen macht es auch Spaß, grundsätzlich in dieser Branche zu arbeiten. Aber machen wir uns nichts vor, diese Branche zieht auch einzelne pathologische Autodidakten an mit der Mentalität von Gebrauchtwagenhändlern. Und das ist nun mal so. Das ist in der Immobilienbranche auch immer so gewesen. Und die 99% der seriösen, soliden Immobilienwirtschaft müssen sich absolut abgrenzen von diesen pathologischen Fällen.
Das hat ja in der Vergangenheit jetzt nicht so stattgefunden. Da hat man sich ja eher noch ein bisschen gesund mit?
Nee, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Also klar, also es gibt Einzelfälle, bei denen es tatsächlich auch sozusagen Kollektivschaden gibt. Aber die Masse der Branche und die großen institutionellen Adressen sind doch top seriöse Player. Da möchte ich auch mich ganz klar davor stellen. Und mit dem Mühen, richtig zu agieren, agil zu wirtschaften, das heißt also auch Entwicklungen zu antizipieren und in gute, kluge, wertsichernde immobilienwirtschaftliche Strategien zu gießen, da sind viele unterwegs. Also da möchte ich ganz klar eine Lanze für die Branche treffen. Aber die Branche hat eben auch schillernde Personen und diese schillernden Personen, die muss man als solche eben auch entlarven. Das Problem ist, dass die Medien diese schillernden Personen unglaublich lieben, weil sie eben viel spannender sind als die vielen, vielen seriösen Menschen, die einfach natürlich nicht so plakativ wirken. Und wahrscheinlich auch nicht so viele Klicks erzeugen.
Ja, und langweilig einfach nur ihren Job gut machen. Ihr Geschäftspartner Johannes Conradi hat neulich bei einer RIX-Veranstaltung gesagt, wenn es Aktien für Insolvenzverwalter gäbe, sollte man direkt kaufen.
Klassiker von Johannes wahrscheinlich.
Ja. Wir Sehr sehen gut. ja derzeit viele Insolvenzen. Ja, es ist jetzt natürlich immer einfach zu sagen, hättet ihr mal, ihr habt zu teuer eingekauft, hättet ihr mal bestimmte Dinge. Sie haben es ja gerade schon ausgeführt, so einfach ist es ja dann eben nicht. Aber sind wir denn schon in der Talsohle angekommen?
Also erstens, Sie haben völlig recht. Also man sollte nie den Finger heben. Es gibt natürlich einzelne Fälle, wo man sagt, wie konntet ihr? Ja, ganz klar. Und da gibt es manchmal auch Fälle, die gehen bis ins Strafrecht hinein. Und da muss man tatsächlich mal den Zeigefinger heben. Aber wer sind wir, der hier irgendwie im Nachhinein alles besser weiß? Überhaupt nicht. Blacklake geht es auch überhaupt nicht darum, irgendwas besser zu wissen, sondern es ist die Frage, wie geht man mit den Themen und dem Befund heute um? Und wie schaffen wir es, aus den Herausforderungen heute etwas Vernünftiges zu machen? Und das sind relativ schwierige Entscheidungen. Der Spruch von Johannes Conradi ist natürlich in gewisser Weise richtig, weil er zeigt, dass wir im Rahmen der Betrachtung von Insolvenzen eine gewisse Hochkonjunktur in der Immobilienwirtschaft haben. Es war ja über Jahre hinweg faktisch keine Restrukturierung am Markt, außer ganz wenigen. Und jetzt plötzlich haben wir Hochkonjunktur. Haben wir die Talsohle erreicht? Ich glaube, das kann man so nicht beurteilen. Ich glaube, dass wir bei den Projektentwicklern sukzessive erleben, dass diejenigen, die in Restrukturierungsherausforderungen gekommen sind, jetzt auch sich irgendwann erschöpfen, weil diejenigen, die heute noch anfangen, etwas Neues zu machen, die planen und finanzieren ja auf der Basis dieser neuen Realität. Also ich glaube, das schwitzt sich etwas aus. Ich glaube, wo wir noch bei weitem nicht angekommen sind, ist in der Restrukturierung im Bestand, weil natürlich durch die langlaufenden Mietverträge und die langlaufenden Finanzierungen immobilienwirtschaftliche Wahrheiten scheibchenweise über die nächsten Monate und Jahre überhaupt erst im Markt ankommen. Und das ist auch das, was wir in der Beratungspraxis bei uns erleben, dass immer dann, wenn es Richtung Beleihungsauslauf kommt und Neufinanzierung, dass wir dann Restrukturierungsfälle im Bestand erleben. Also ich würde das nicht eindeutig beantworten wollen, sondern eher dahin verlagern, dass ich sage, im Bestand sind wir mit Sicherheit bei weitem noch nicht durch.
Okay, aber wenn ich jetzt ein Bestandsgebäude habe, Büro, und ich habe irgendwann mal einen Mietvertrag abgeschlossen und ich weiß, der läuft, keine Ahnung, im Juni 25 aus. Da muss ich doch schon mal anfangen zu denken. Und genauso gibt es ja Menschen, die Mietverträge abgeschlossen haben, die jetzt Mitte 24 oder Ende 23 ausgelaufen sind. Haben da alle ein bisschen Tomaten auf den Augen? Reagieren die zu spät? Oder denken die dann schon trotzdem?
Nein. Also Ihr Beispiel genommen, also das typische so 18 bis 24 Monate vorher ist da schon eine hohe Aktivität. Aber was ist denn, wenn noch 5 Jahre läuft? Dann ist das eher etwas, was so im Verborgenen geschieht, beziehungsweise wo man sagt, naja, noch passt das ja alles halbwegs. Also unsere Erfahrung ist, dass alles 24 Monate und kürzer im Finanzierungslauf oder in Bezug auf den Mietvertrag, dass das tatsächlich ankommt und auch behandelt wird. Treiber in dem Zusammenhang sind nach unserer Erfahrung sehr häufig die Fremdfinanzierer, sehr häufig die Banken. Die Banken sind diejenigen, die sehr, sehr frühzeitig inzwischen die Finger in die Wunde legen und versuchen, das Gespräch zu suchen, Lösungen zu finden. Und diese Lösungen heißen im Gegensatz zu 2008, 2009 nicht, ich verkaufe mal eben den Kredit oder ich gehe bewusst in die Insolvenz, sondern das sind ganz häufig sehr differenzierte immobilienwirtschaftliche Lösungen, bei denen es wirklich um die Frage geht, wie maximiere ich für die Eigentümer und insbesondere natürlich dann für die Bank den Wert der Immobilie durch bestimmte strategische Entwicklungen in der Restrukturierung. Aber die Zeit brauche ich am Ende des Tages auch. Also meine Empfehlung und die Empfehlung von Blacklake geht ganz klar dahin, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen. Je länger mein Cashflow noch läuft, umso mehr kann ich noch bewirken, desto besser kann ich noch handeln. Das Gefährlichste ist immer die Zahlungsunfähigkeit nach hinten. Alles andere kann ich einigermaßen managen.
Apropos Blacklake, Sie gelten ja als Elefantenrunde der Branche. Was alles genau Sie machen, der Link zu dem ersten Podcast, wo Sie das ja ausführlich erklären, findet sich in den Shownotes. Trotzdem, Sie sind jetzt als eine der stärksten Wachstumsmarken vom European Real Estate Brand Institute benannt worden. Sie haben also zur richtigen Zeit gegründet.
Ja, da es gehört natürlich immer Glück dazu. Ja, also da muss man fairerweise sagen, wir können zwar viel antizipieren, aber auch bei weitem nicht alles. Und es ist tatsächlich so, dass wir natürlich ein großes Glück hatten. Aber ich bin auch wahnsinnig dankbar, denn die Kollegen und Kolleginnen, die sich da zusammengefunden haben, bringen natürlich auch genau das Sortiment an Erfahrungen mit, die wir im Moment brauchen. Und wenn ich mir ansehe, was so unsere Auftragslage ist, dann ist jeder im Team gebraucht und diese Expertise wird dann insbesondere abgerufen. Also wir haben das Glück gehabt, nicht nur das richtige Zeitmomentum zu erwischen, sondern wir haben wahrscheinlich auch das richtige Potpourri an Know-how hier zusammen, was nicht ausschließt, dass wir natürlich immer uns nochmal ergänzen werden. Aber das war sicherlich glücklich. Wir sind extrem dankbar für das Vertrauen, was wir da draußen genießen. Denn wir kommen ja in der Regel nicht rein, wenn alles easy ist, sondern wir kommen ja typischerweise rein, wenn es wirklich um was geht. Und dass wir da das Vertrauen genießen im Markt und auch die Marke inzwischen das Vertrauen genießt, dass wir das irgendwo vernünftig, qualitativ so begleiten, dass mehr am Ende rauskommt oder mehr unterm Strich rauskommt, das ist für uns schon eine tolle, tolle Entwicklung und wir sind sehr, sehr dankbar dafür.
Mhm. Machen wir mal einen ganz kurzen Schritt zur Seite. Sie sagten gerade, Sie kommen da rein, wenn es jetzt nicht so schön ist. Was ist denn da, was passiert denn da auf der menschlichen Ebene?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir kommen typischerweise nicht rein, wenn es sich um Lappalien handelt oder um zwar Fragestellungen, aber die kann man auch sozusagen mit ein bisschen Nachdenken selber lösen, sondern es geht meistens darum, wenn Menschen Entscheidungen treffen müssen, die gegebenenfalls auch zu Schwierigkeiten führen oder wo es wirklich auch mal um die Frage geht, entscheiden wir hier richtig und machen wir uns vielleicht haftbar oder müssen wir unser Haus absichern bei bestimmten Entscheidungen. Was passiert menschlich? Also erstens, die Zusammenarbeit ist extrem intensiv, sehr transparent, sehr offen. Wir haben bei Blacklake den gewissen Vorteil, dass wir sehr unabhängig sind. Das heißt, wir haben den großen Vorteil, dass wir sehr, sehr offen reden können. Und dadurch, dass wir alle ein bisschen älter sind, alle ähnliche Erfahrungen gesammelt haben wie diejenigen, die uns heute beauftragen, dürfen wir auch sehr offen reden, weil wir selber auf den Stühlen gesessen haben. Weil wir selber wissen, wie schwierig manche Entscheidung zu treffen ist und wie man sich da sinnvollerweise absichern sollte. Also es ist sind Gespräche auf Augenhöhe zwischen sozusagen Ex-Führungskräften und heutigen Führungskräften. Und das macht sicherlich dieses Blacklake aus. Es ist nicht nur im materiellen Beratungsinhalt das Richtige zu entscheiden, sondern es ist auch dieses Vertrauen geben in schwieriger Lage und zu sagen, pass auf, wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Und wir wissen, wie du dich fühlst und wir helfen dir dabei, dich besser zu fühlen.
Mhm. Können Sie sagen, also sind das jetzt vor allen Dingen Projektentwickler, die Sie gerade beraten? Wie teilt sich das auf? Oder?
Querbeet. Also, Querbeet. Also man muss sagen, wir beraten Banken, wir beraten Projektentwickler, wir beraten Bestandshalter, wir beraten Private Equity Investoren, wir beraten Berater.
Sie beraten Berater?
Wir beraten sogar Berater, ja. Und das heißt Querbeet.
Okay. Querbeet. Dann jetzt wieder zurück zur Immobilienbranche. Sie haben in unserem letzten Podcast gesagt, viele Lagen werden nicht mehr gehen. Da hat auch noch keiner so richtig dran geglaubt, weil egal was man macht, es funktionierte dann schon immer. Jetzt klingt das ja fast wie eine Binsenweisheit.
Ist das nicht schön, wenn man Dinge antizipiert, die zur Binse werden?
Ja. Also zum Beispiel nochmal wieder Büro, alte Bürohäuser in peripheren Lagen, schwierig. Aber was machen wir denn damit? Wie gehen wir denn damit um?
Also das ist in der Tat schwierig und da gibt es gar keine einzige Antwort. Also erstens, wir haben teilweise Lagen, die aus meiner Sicht wirklich gar nicht mehr gehen. Dann kommt natürlich immer so als erster Reflex, daraus machen wir jetzt eine Bildungsimmobilie oder wir machen ein Hotel oder wir machen daraus Wohnen. Klammer auf, auch das muss ich rechnen, auch das muss bautechnisch überhaupt möglich sein, auch das muss genehmigungsrechtlich überhaupt möglich sein. Also.
Und wir sehen ja, dass es das oft nicht ist, sonst würde es das ja viel mehr geben.
So ist es. Aber da wir ja wieder mehr Übungsgelände für die Bundeswehr, für den Verteidigungsfall brauchen, eignen sich wahrscheinlich diese Immobilien ganz hervorragend für den Häuserkampf. Spaß.
Ja, gut, dass Sie es noch Klammer dazu
auf,
sagen.
Klammer auf, Ironie, Klammer zu. Ja. Ich weiß es nicht. Aber dazu gehört eben auch genau diese Wahrheit, dass man das mal durchkalkuliert und sagt, lohnt sich eigentlich eine wie auch immer geartete Nutzungsänderung oder nicht? Und es führt in Teilen zum absoluten Totalverlust. Das wird sich auch nicht in jedem Falle vermeiden lassen. Wir schaffen auch in schwierigen Lagen immer wieder die Sicherung von Werten, indem wir, wenn es rechtzeitig ist, zusammen mit zum Beispiel Banken, konkrete Fälle, doch noch Mieter finden und den Ausbau machen und dann eben durch langfristige Mietverträge in der Lage sind, dann etwas Wert zu sichern. Und der Wert muss natürlich in Bezug auf die Investments, die ich da tätige, accretive sein. Also es muss natürlich den Wert entsprechend erhöhen. Ich gebe nicht gutes Geld schlechtem hinterher. Aber es gibt einfach Fälle, in denen ist Hopfen und Malz verloren. Und das ist etwas, wo man am Ende des Tages auch mal die Wahrheit aussprechen muss. Wir haben ja vielfach noch auch Werte, und das geht ja selbst mit Immobilien, die gängig sind, wo ich sage, sportliche Bewertung, mal sehen, ob das der Transaktionsmarkt wirklich hergibt. Ja? Also eine partielle Überbewertung von Beständen haben wir auch 2 Jahre nach Beginn der Krise noch.
Ja, und ja? Man sieht es ja auch an den Abwertungen, die jetzt so teilweise stattfinden. Was mich zur nächsten Frage bringt, in Fonds verstecken sich ja auch noch eine ganze Menge alte Immobilien. Glauben Sie daran, dass man die alle rechtzeitig flott bekommt?
Also Fonds ist ja immer die Frage, was für Fonds? Es gibt natürlich so klassische Ein-Objekt-Fonds. Wenn das Immobilien sind, die erheblichen Investitions- oder Refurbishment-Bedarf nach sich ziehen, die vielleicht auch teuer gekauft wurden, dann ist das eine Herausforderung fürs kaufmännische und technische Asset-Management. Wenn wir über die großen Fonds, offenen Publikumsfonds sprechen, da habe ich natürlich A, den großen Vorteil, dass unglaublich niedrig fremdfinanziert wurde. Das heißt, ich habe sehr viel Eigenkapital gebunden und ich habe einen riesen Pool an Assets in unterschiedlichen Lagen, Regionen, teilweise Kontinenten. Und da hilft mir natürlich ein gutes Stück auch die Risikodiversifikation. Die Herausforderungen in Bezug auf das einzelne Asset bleiben bestehen. Aber es geht natürlich auf in einem sehr viel größeren Pool an sich gegenseitig sozusagen unterschiedlich entwickelnden Immobilien, Einzelimmobilien. Aber wir haben natürlich in Bezug auf kleine Immobilienfonds, Spezialfonds oder die alten geschlossenen Fonds vielfach noch deutliche Herausforderungen, denen man auch ehrlich ins Auge blicken muss. Und da kenne ich konkrete Fälle, bei denen das Asset Management hervorragend das ausgemanagt hat. Da hat man, gerade wenn die jetzt 10 Jahre alt sind, günstig gekauft, hat jetzt zu einem ähnlichen Faktor verkaufen können. Aber die Dinge, die vor 5 Jahren gemacht wurden, die waren halt unter Umständen teurer und werden in 4, 5 Jahren schwierig sein in der Vermarktung, wenn wir keine dramatisch sich ändernde Zinslandschaft haben. Aber das ist auch wiederum ein relativer Einzelfall. Also da muss man wirklich in die einzelnen Fonds, Portfolien, Einzelobjektstrategien schauen und die Herausforderungen, Lage, Nutzungsart, Fremdfinanzierung etc., bautechnischer Stand.
So, jetzt haben wir aber immer noch die schönen drei Buchstaben ESG, die über allem schweben. Wir sehen ja auch gerade in Berlin viele private Eigentümer, die sich von Mietshäusern trennen, weil sie einfach Angst haben. Das ist jetzt für professionelle Entwickler nicht ganz schlecht, weil die zu guten Preisen einkaufen können. Sie haben ganz am Anfang gesagt, wir sind da schon sehr viel weitergekommen, was Nachhaltigkeit anbetrifft. Aber wir sind ja auch innerhalb der Branche noch nicht dort, wo es hingehört, oder?
Naja, gut, also, da sind wir bei weitem noch nicht. Die Sanierungsgeschwindigkeit ist unterentwickelt. Ja? Und das liegt natürlich nicht nur an Geld, es liegt auch an Kapazität. Uns fehlen ja einfach die Handwerkerinnen und Handwerker. Wir haben Fachkräftemangel und der wird zunehmen. Hinzu kommt, dass wir ja auch, das muss man ja auch immer erklären, wir haben einen unheimlichen Spagat zwischen Neubau, der erforderlich ist, Infrastruktur, das sind ja teilweise ähnliche Kräfte, die dort gebraucht werden, und Sanierung im Bestand. Wo sollen die Menschen denn herkommen? Also es ist gar nicht nur die Frage des Kapitals und der Wirtschaftlichkeit, sondern es ist eine Frage der Logistik. Und da mache ich mir schon erhebliche Sorgen, wie das eigentlich in den kommenden Jahren alles so zusammengehen soll. Mal kurz ein paar hunderttausend Wohnungen pro Jahr bauen. Gleichzeitig wollen wir die gesamte analoge Infrastruktur Deutschlands erneuern. Und dann möchten wir gerne aber auch ganz Deutschland einmal durchsanieren. Ich bin ja sehr dafür. Aber ich bin immer dafür, dass wir uns mal an dem Punkt ehrlich machen und fragen, wie lösen wir den Zielkonflikt bei mangelhafter personeller Ausstattung?
Also es liegt nur an mangelhafter personeller Ausstattung?
Nö, aber auch ein gutes Stück. Ja. Und dann kommt natürlich hinzu, dass Wärmepumpen sind ein gutes Beispiel aus dem letzten Jahr, Heizungsgesetz. Wenn ich natürlich etwas katastrophal kommuniziere, dann schaffe ich natürlich Verunsicherung. Und wenn ich Verunsicherung schaffe, schaffe ich Investitionszurückhaltung. Wir brauchen in Deutschland eigentlich glasklare Vorgaben, die einmal gelten, bei denen ich immer weiß, dass ich auf Schiene die kommenden Jahre eine gewisse Planungssicherheit habe. Und dann habe ich auch das Vertrauen in die Regulatorik, in die Politik, das zu tun. Was wir aber haben, ist rein ins Beet, raus aus dem Beet. Rechts rum, links rum. Morgen wird ein Fördertopf annonciert, der übermorgen allerdings schon wieder geschlossen wird. Das ist eine Form von Politik, die kann ich vielleicht machen, wenn ich in Takatuka-Land arbeite, aber nicht, wenn ich in Deutschland die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt versuche zu steuern. Das funktioniert nicht. Und die Professionalität, die ich anmahne, jeden Tag in der Wirtschaft zu haben, die mahne ich nun dreimal an in der Politik. Und da muss man sagen, da ist das Vermittlungsergebnis der vergangenen Jahre in Bezug auf kommunikative Vermittlung, würde ich mal sagen, verbesserungsfähig.
Sehr, oder? Sehr verbesserungsfähig.
Und das schafft Unsicherheit. Also es ist natürlich ein Potpourri aus ganz vielen. Hinzu kommt, wir haben natürlich eine irre Inflation gehabt. Das heißt also, wir haben ein Riesenproblem. Wir haben teilweise durch Corona ja auch Lieferengpässe gehabt. Ja? Vor diesem Hintergrund ist es wie immer eine Vielzahl von Herausforderungen. Wir picken uns immer so zwei, drei raus, aber der Strauß ist sehr viel größer. Aber wir müssen ihn lösen. Und das bedeutet, wir müssen alle Probleme in die Mitte legen und wir müssen für alle Themen eine vernünftige Lösung haben. Oder zumindest müssen wir erklären, die Herausforderungen bleiben, aber wir schaffen an anderer Stelle eine so lohnende Perspektive, dass du, Eigentümer, Unternehmer, bereit bist zu investieren. Das Schöne an der Immobilienwirtschaft ist, es ist eigentlich, wenn wir es richtig betrachten, langfristig allokiertes Geld. Keiner von uns kauft eine Immobilie, um sie in 6 Monaten wieder zu verkaufen, außer ich bin Bauträger, das ist das Geschäft. Aber grundsätzlich allokiere ich langfristig Gelder. Aber dafür brauche ich auch langfristige Planungshorizonte, langfristige Planungssicherheiten. Und das ist total abhanden gekommen. Und das Thema ESG ist doch ultra wichtig. Ja, wir müssen... Es wird immer so wahnsinnig viel auf dem E gearbeitet. Das ist ja auch richtig. Wir müssen die Primärenergiebedürfnisse runterschrauben. Wir müssen Energieeffizienz erhöhen. Wir müssen Energie produzieren können in Quartieren. Alles richtig. Aber auch das Soziale ist entscheidend. Der soziale Zusammenhang in Deutschland hängt davon ab, dass alle wohnen können. Der soziale Zusammenhalt hängt davon ab, dass wir funktionierende Städte haben. Wenn wir es nicht schaffen, unsere Städte lebendig zu behalten, Wohnqualitäten, Arbeitsqualitäten zu sichern, dann haben wir wirklich viel zu verlieren. Und darum geht es. Wir müssen sozial denken, um langfristig wirtschaftlich stabil zu sein. Anders funktioniert es nicht. Aber das sind massive Herausforderungen in einer Welt, die sich so rapide dreht, gerade regulatorisch, geopolitisch, volkswirtschaftlich, technologisch. Und das, was die Politik beitragen muss, ist Orientierung geben in Bezug auf Planungssicherheiten.
So, jetzt schaut die Welt, apropos Welt, auf Deutschland. Wirtschaftsmacht, Exportweltmeister, was es da so alles gibt. Und viele schütteln ja da auch den Kopf. Sie haben ja auch mit internationalen Investoren zu tun. Deutschland war sehr lange immer ein sicherer Hafen. Es gibt jetzt erste Investoren, die sagen, sehen wir jetzt nicht mehr so. Wie erleben Sie das?
Ja, eindeutig so. Also wir erleben das außerhalb der Immobilienwirtschaft, dass zunehmend Investitionszurückhaltung herrscht. Wir erleben, dass deutsche Kernindustrien, Mittelstand, Industrie, Familienunternehmen sukzessive Wertschöpfung ins Ausland verlagern. Das ist für mich eine brandgefährliche Entwicklung. Und das liegt im Grunde an dem Potpourri aus teurer Investitionsstandort, komplizierter Investitionsstandort, maroder Investitionsstandort. Und das ist ein bisschen viel auf einmal. Und wir haben über Jahre hinweg haben wir immer relativ hohe Steuern und Abgaben den Unternehmen abverlangt. Aber wir haben ihnen geboten, eine Top-Infrastruktur, top-effiziente Verwaltung und eine vernünftige Energiepolitik. Und das alles ist ja ein Stück weit abhanden gekommen. Und uns muss der Kraftakt gelingen. Es muss wieder, wenn wir Abgaben in Rekordhöhe einnehmen wollen, dann auch rekordverdächtige Qualität in Bezug auf Standort zu schaffen. Denn sonst verstehe ich einfach nicht auf Dauer als Unternehmer und übrigens auch nicht als Arbeitnehmer, weswegen ich die höchsten Abgaben bezahlen soll in einem Land, das mir die höchsten, besten Bedingungen nicht bietet. Und da sind andere Länder eben zunehmend dabei, uns Fachkräfte abzusaugen. Ich habe viel in der Schweiz zu tun. Wenn Sie in der Schweiz sind, fällt Ihnen erstmal auf, wie viele deutsche Servicekräfte dort in Restaurants arbeiten und wie viele Mediziner in der Schweiz arbeiten, deutsche Mediziner. Und warum tun die das? Klar, weil es hübsch ist dort, aber das ist nicht der Grund. Weil der Staat anders funktioniert und weil viele dort für sich bessere Bedingungen sehen. Und da muss ich sagen, da müssen wir Einhalt gebieten, denn wir wollen ja auf Dauer einen Top-Sozialstaat finanzieren können, aber dafür brauche ich eben auch die wirtschaftliche Kraft, um das zu tun. Und um die wirtschaftliche Kraft auf Dauer zu behalten, muss ich mich leider um so Sachen wie Wettbewerbsfähigkeit schon kümmern. Und das wird, finde ich, zu stark ausgeblendet. Übrigens auch in der Immobilienwirtschaft, finde ich, reden wir unheimlich viel über immobilienökonomische Fragestellungen, aber zu wenig über standortpolitische Fragestellungen, die das wesentliche Rückgrat unserer wirtschaftlichen Kraft in der Immobilienwirtschaft bilden. Also wir müssen uns auch als Immobilienwirtschaft massiv für die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes einsetzen. Sonst verlieren wir, ich habe es vorhin schon mal gesagt, unsere Kunden.
Sie haben das also sehr unschöne, aber trotzdem schöne sprachliche Bild des Gewerbemuseums benutzt. Deutschland muss aufpassen, dass es nicht zum Gewerbemuseum wird. Die Niederlande macht es vor, Baugenehmigungen innerhalb weniger Monate. Wir haben Stadtentwicklung in Barcelona und Kopenhagen, die wirklich mehr als beeindruckend sind. Ich will jetzt noch mal die Frage stellen, ich habe es zwar vorhin schon gestellt, warum tun wir uns denn so schwer damit?
Weil wir nicht bereit sind, echte Kompromisse zu gehen. Wir haben gelernt über die letzten 15 Jahre, Probleme mit einer Art Scheckbuch-Mentalität zu lösen, indem wir einfach überall irgendwo Geld hineingegeben haben. Geld, das wir heute nicht mehr haben. Jetzt müssen wir pragmatisch lösen. Und dabei müssen wir ernsthaft über Zielkonflikte reden und diese Zielkonflikte einem schonenden Ausgleich zuführen, wie es so schön heißt. Das bedeutet, wir müssen uns ehrlich machen und irgendeiner muss nachgeben. Dafür brauchen wir aber auch eine Debattenkultur, auch eine politische Debattenkultur, die bereit ist für den Kompromiss und nicht ständig Maximalforderungen erhebt, um nachher den kleinsten denkbaren minimalen Konsens zu finden. Wir brauchen den größten Konsens, damit wir es schaffen. Und um jetzt auch wirklich positiv zu sein, ich glaube auch daran, es geht uns langsam ja auch wirklich darum, dass alle erkennen, dass sich etwas ändern muss. Und wir können es auch ändern. Und vor diesem Hintergrund hoffe ich, dass wir diese Änderungsbereitschaft alle Politik, Wirtschaft, Bürger in uns tragen. Denn am Ende des Tages können wir nicht so tun, als ob Deutschland alleine in der Welt existiert. Wir sind brutalst abhängig von allen anderen Ländern, die sich aufmachen, ähnlich wirtschaftsstark zu werden und Bedingungen setzen, um dort bestmögliche Standortbedingungen zu schaffen. Und diesen Wettbewerb, eingedenk sozialer und ökologischer Herausforderungen, den müssen wir annehmen.
Also ich bin heute mit der Deutschen Bahn von Leipzig nach München gefahren und ich würde mal sagen, 80% hatte ich gar kein Internet. Also das in der Deutschen Bahn geht nicht. Das ist jetzt auch ein Problem, was wir jetzt nicht erst seit kurzem haben, sondern das haben wir ja schon ewig. Fährt man jetzt zum Beispiel nach Riga, da ist in der ganzen Stadt ist alles WLAN und da kann man sonst wo im tiefsten Wald sein und man hat immer noch 5G. Glauben Sie denn wirklich, dass wir das schaffen?
Ja, ich glaube, es klappt keine andere Möglichkeit, weil sonst werden wir wirklich zum Gewerbemuseum. Das ist ja ein Spruch, den ich vor einiger Zeit mal schriftlich niedergelegt habe. Sie haben völlig recht, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir haben verschiedene Transformationsprozesse durchgemacht und haben das eigentlich immer ganz gut geschafft. Aber wir müssen anerkennen, dass es jetzt wirklich 11:58 ist. Und ich finde, die Immobilienbranche muss, um das auch in einem anderen Kontext nochmal zu erwähnen, lauter werden, auch härter werden. Denn wir sind keine exportorientierte Wirtschaft. Wir sind eine auf den deutschen Markt fokussierte. Und das ist das, was uns unser Geschäft ermöglicht. Prosperität im Inland bedeutet Prosperität der Immobilienwirtschaft. Und darauf müssen wir setzen.
Muss die Immobilienbranche auch härter zu sich selbst werden? Also es ist ja ein bisschen viel Jammern, ne?
Ja, klar. Also, aber ja, ich meine, ich glaube, das sind wir aber auch zum guten Teil, ja. Aber kann das immer ausgeprägter sein. Ich glaube, wir müssen einfach die Herausforderungen für uns auch selber anerkennen. Und wir müssen uns fragen, wo können wir persönlich jeden Tag ein bisschen besser werden? Und wir sehen ja nicht nur an eigenen Fehlern, sondern wir haben ja dankbar die Situation, dass wir auch von den Fehlern anderer lernen dürfen. Und wenn wir das tun, dann ist mir nicht so bange. Und wir haben eine fantastische immobilienwirtschaftliche Ausbildung, auch von jungen Leuten. Und das ist eine völlig andere Ausbildung als vor 30 Jahren. Insofern wächst da ja auch eine Generation heran, die qua Ausbildung und aufgrund ihres Interesses und auch des Fokus auf Nachhaltigkeitsthemen, auf diverse Themen, auf die Frage, wie funktioniert Nutzung in einem technologischen Kontext, wie zum Beispiel Handel, stationärer Einzelhandel in Zeiten der Digitalisierung. Da haben die jungen Leute sehr gute Antworten drauf, weil sie selber viel affiner sind als vielleicht wir Älteren. Das macht mir schon Mut. Aber das bedeutet, es muss, um es mit dem alten Bundespräsidenten zu sagen, es muss ein Ruck durch die Gesellschaft gehen. Den spüre ich noch nicht, nicht wirklich. Aber vielleicht können wir ja gemeinsam so ein bisschen rütteln, dass daraus mal ein Ruck wird.
Vielen Dank für das dann am Ende doch optimistische Gespräch. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Ich konfrontiere Sie dann mit Ihren Aussagen und dann gucken wir mal, ob es einen Ruck gab, oder?
Der Faktencheck dann.
Der Faktencheck, genau.
Herzlichen Dank.
Fakten- und Ruckcheck.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.